So ist nach dem Massaker von Sharpeville der ANC und der PAC, der Pan-Africanist Congress, nachdem sie gebannt worden sind, in den Untergrund gegangen, um dort den bewaffneten Kampf aufzunehmen. Frauen haben sich auch im Umkonto Wesizwe im bewaffneten Flügel des ANC angeschlossen. Die Frauenföderation ist nicht direkt verboten worden, es sind von der Regierung aber so massive Auflagen gemacht worden und führende Mitglieder sind eingekerkert, gebannt oder exiliert worden, dass es für die Frauenföderation nicht mehr möglich war, zum Weiterarbeiten. Die organisierte Frauenbewegung ist dann auch bis in den 70er Jahren weitgehend zum Erliegen gekommen. Sie ist erst im Zug der Black Consciousness-Bewegung erstarkt und 1975 hat sich die Black Women's Federation gegründet. Wo aber dann schon 1977 nach der Aufstände in Soweto zusammen mit anderen Organisationen vom schwarzen Bewusstsein verboten worden ist. An ihre Stelle ist dann Black Women Unite getreten. Auch sie zählt sich zum Spektrum des schwarzen Bewusstseins und arbeitet nur mit schwarzen Organisationen zusammen. Sie leistet eine breite politische Bewusstseinsarbeit bei den Frauen. Und sie arbeitet aber auch an konkreten Projekten im Bildungswesen, bei der Gesundheitsversorgung, Jugendarbeit und der Förderung der schwarzen Kultur. Eine von ihren wichtigsten Kampagnen ist die gegen Depo Provera, die sogenannte 3-Monats-Spritze. Das Empfängnisverhütungsmittel wird in den USA hergestellt und ist praktisch im ganzen Westen wegen seiner Nebenwirkungen verboten, wird aber in fast allen Ländern der Dritten Welt eingesetzt. 1981 hat sich dann die United Women's Organization gegründet. Viele von ihren Mitgliedern kommen aus der alten Frauenföderation, von denen sie auch die politischen Grundsätze übernommen haben. Die United Women's Organization ist auch Mitglied der UDF. Alle diese verschiedenen Organisationen haben einen gemeinsamen Inhalt. Sie orientieren sich und ihre Forderungen an den Erfahrungen, die die Frauen im Apartheidssystem machen. Neben einem organisierten Widerstand darf man aber auch den nicht organisierten nicht vergessen. In Südafrika sind Frauen zu jeder Zeit spontan zusammengekommen, um sich gegen besondere Ungerechtigkeiten zu wehren. Es ist immer wieder zu Protestaktionen, Boykott und sogar zu Aufständen gekommen. Vor allem auch im Rahmen von Zwangsumsiedlungen. Ein bekanntes Beispiel dazu ist Crossroads. Frauen in Südafrika engagieren sich nicht nur im Kampf für Frauenrecht, sondern auch für die nationale Befreiung. Helen Joseph hat das schon 1957 so ausgedrückt. Der eigentliche Kampf geht um die nationale Befreiung. Und jede Frauenorganisation, die sich abseits von diesem Kampf stellt, steht außerhalb der Masse der Frauen. Das bedeutet nicht, dass die Föderation Südafrikanischer Frauen sich nicht mit dem Problem der Frauenrechte befasst, dass sie nicht für die Emanzipation der Frauen streitet. Worauf es ankommt, ist, dass es für Frauen unmöglich sein wird, die Rechte als Frau in einer Gesellschaft durchzusetzen, wo fundamentale Rechte Männern wie Frauen aufgrund ihrer Hautfarbe verwehrt werden.
Wir wollen diesem Teil über den Widerstand von südafrikanischen schwarzen Frauen noch kurz Porträts von Frauen, die führende Rollen im Frauenkampf übernommen haben, anhängen. Es sind kurze Berichte von Leben, die gezeichnet sind vom Kampf und die vielleicht nochmal einen Eindruck vermitteln vom Leben der Frau in Südafrika. Da ist zum Beispiel Liliane Ngoi. Sie ist 1980 gestorben. Ist aber bis heute als ein Sinnbild für den Kampf von schwarzen Frauen gegen die Armut und gegen das Apartheidsregime in den Köpfen der Frauen geblieben. 1911 ist sie in Pretoria geboren worden. Die Armut von ihrer Familie hat sie verunmöglicht, die Schule weiter als bis zur Grundschule zu besuchen. Sie hat schon sehr früh für den Unterhalt von ihrer Familie mitsorgen. Sie ist Facharbeiterin in der Textilindustrie geworden und hat sich dort an der Gewerkschaft angeschlossen. In der Gewerkschaft war sie das erste Mal politisch tätig. 1952 ist sie dann Mitglied der Frauenliga des ANC geworden. Sie war dort eine der treibenden Kräfte bei Aktionen von zivilem Ungehorsam. Sie ist nachher Präsidentin der Frauenliga geworden und auch Präsidentin der Südafrikanischen Frauenföderation. In diesen Funktionen war sie eine der Anführerinnen von den 20'000 Frauen, die 1956 gegen das Passgesetz demonstriert haben. 1956 ist sie dann auch zusammen mit 155 anderen Personen verhaftet und wegen Hochverrat angeklagt worden. Von diesem Zeitpunkt an hat sie 11 Jahre lang unter Band gestanden. Sie war unter Hausarrest, konnte keinen Besuch empfangen und durfte auch nicht in der Öffentlichkeit zitiert werden. 1972 ist der Bann aufgehoben worden und sofort hat Liliane Ngoi ihre politische Tätigkeit wieder aufgenommen. 1980 ist sie nach langer Krankheit gestorben. Sie hat nach dem Aufheben vom 11-jährigen Bann in der Öffentlichkeit gesagt: «Ich muss zugeben, ich hatte ein hartes Leben, aber mein Lebensmut ist nicht niedergedrückt worden. Sie können meinen Freunden auf der ganzen Welt sagen, dass dieses Mädchen immer noch sich selbst treu geblieben ist. Nach all den Erfahrungen ist es höchstens etwas reifer geworden. Ich sehe dem Tag entgegen, an dem meine Kinder an dem Reichtum unseres wundervollen Südafrikas teilhaben werden.» Eine andere Frau, die neben der Winnie Mandela, die bei uns ja ziemlich bekannt ist, im Moment auch noch ganz wichtig ist für den Frauenkampf in Südafrika, ist die 56-jährige Dorothy Niembe. 1984 ist sie nach 15-jähriger Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. 10 von diesen 15 Jahren war sie in Isolationshaft. Sie hat immer wieder durch Hungerstreik auf ihre Situation aufmerksam gemacht und gegen die verschärften Haftbedingungen protestiert. Angeklagt war sie wegen Mitarbeit in der Kommunistischen Partei, im ANC und im bewaffneten Flügel des ANC, im Speer der Nation. Ihre Politisierung hat, wie bei vielen Frauen von ihrer Generation, mit der Anti-Pass-Kampagne in den 50er Jahren angefangen. Dann ist auch sie eines der führenden Mitglieder der Frauenliga des ANC geworden und ist immer wieder in Schutzhaft genommen worden und unter Bann gestellt. So zum Beispiel auch nach dem Massaker von Sharpeville, wo sie 5 Monate in Gewahrsam genommen worden ist. 1968 wird sie dann das letzte Mal verhaftet und bleibt dann 15 Jahre lang inhaftiert. Sie ist aber auch während diesen 15 Jahren nicht vergessen gegangen. Eine Frau aus Soweto schreibt für sie ein Gedicht, wo klar wird, was Dorothy Niembe auch für die Frauen in Soweto bedeutet. Für Dorothy Niembe, die seit 15 Jahren hinter Gittern sitzt. Stolze Tochter Afrikas, Freiheitskämpferin, sie haben dich im ganzen Land gejagt. Es waren dieselben Bestien, die sich so gerne hinter Gesetzen verstecken, die sich auf Richterstühlen breit machen oder hinter hohen Schreibtischen. Diese Herren, die dich gefangen halten, haben noch immer Angst vor dir. Sie haben dich, stolze Schwester, im Barberton-Gefängnis hinter hohen Stacheldrahtzäunen in eine dunkle Einzelzelle gesperrt, am Tag und in der Nacht. Du hast ausgehalten, Schwester. Und darauf sind wir stolz. Dein Beispiel gibt uns Kraft auf unseren Wegen, ist uns Licht und Zuversicht. Von deinem Mut und Tapferkeit, Mutter Dorothy, lernen noch die jungen Freiheitskämpferinnen und eifern dir nach. Die besten Jahre deines Lebens hast du unserem Freiheitskampf geopfert. Du hast alle Qualen der Einsamkeit und Verlassenheit in deiner Dunkelzelle durchlitten. Aber dein Gang blieb aufrecht. Halte Stand, Genossin Dorothy, solange bis alle zusammenstehen und Hand in Hand unser Land von den Bestien befreien. In dieser Sendung war wenig die Rede von den weissen Frauen, die sich ihren schwarzen Genossinnen anschliessen. Es gibt sie schon, allerdings sind es wenige. Eine der ganz wenigen ist Helen Joseph. Sie wird von den schwarzen Frauen hoch geachtet, das auch, weil sie jahrzehntelang schon im Kampf mitmacht. Sie ist eine alte Frau, die noch heute kämpft gegen das System. Helen Joseph ist in England 1905 geboren worden. 1931 ist sie nach Südafrika gekommen. Sie hat als Lehrerin gearbeitet, auch als Sozialarbeiterin. Sie hat durch ihre soziale Tätigkeit das Elend der schwarzen Bevölkerung gesehen und ist zum Schluss gekommen, dass nur eine politische Veränderung eine Besserstellung von diesen unterprivilegierten Bevölkerungsschichten bringt. Die Erkenntnis hat ihr Leben geprägt. Sie ist dann in den gewerkschaftsnahen Organisationen tätig gewesen, hat aber auch eine führende Rolle gespielt bei der Organisation von Massendemonstrationen von Frauen. Sie war die erste Frau, die unter Bann gestellt wurde. Und auch sie ist 1956 wegen Hochverrat angeklagt worden. Sie ist zwar nicht verurteilt worden, aber doch unter Hausarrest gestellt. Das 10 Jahre lang. Trotz dem Verbot, öffentlich zu reden, tritt sie immer wieder auf, versucht jede Gelegenheit zu nutzen, zu reden und sich gegen das System zu wenden. Sie engagiert sich auch immer wieder in den verschiedenen Frauenorganisationen und ist auch eines der Mitglieder der im Moment sehr wichtigen JUDIF. Zu einer Gerichtsverhandlung gegen sie hat Suzanne Lamoux, eine Frau aus Soweto, ein Gedicht geschrieben. Für Helen Joseph. Sie hat für unsere Freiheit gestritten, 1973. Gegen Polizeiknüppel, Gewehrkugeln und Steine, die ihr ins Fenster geworfen wurden, hat sie gestritten. Helen Joseph hat Widerstand geleistet gegen Rassismus und Barbarei. Sie kannte keine Furcht, noch als alte Frau trat sie in den Hungerstreik und aß lieber Steine mit den Unterdrückten als das Brot, das man ihr bot. Ihr Herz war voller Güte und Zärtlichkeit, aber ihre Augen waren streng und ihre Gesichtszüge voller Härte. So trat sie vor die Schranken des Gerichts. Starr und wortlos hörte sie die Anklage, aber sie fand darin nichts Schändliches, nichts, was nach Verrat an ihrem geliebten Volk klang. Und darum atmete sie erleichtert auf, als sie alle Vorwürfe gegen sich gehört hatte. Gebeugt, doch ungebrochen, geht sie in ihrer Dunkelzelle auf und ab und hofft unablässig auf den Sieg des Volkes. Das waren 3 Frauen, die gekämpft haben und noch kämpfen gegen das Apartheid-System. Sie sollen stellvertretend stehen für all die anderen Frauen, die wir die Namen hier nicht kennen. Es sind Frauen, die versuchen, offen, legal kann man da eigentlich nicht mehr sagen, weil der ANC, die Kommunistische Partei, und auch zum Teil Frauenorganisationen sind offiziell verboten. Es waren also Frauen, die wir vorgestellt haben, die offen arbeiten. Daneben gibt es natürlich noch unzählige Frauen, die sich einem bewaffneten Kampf gegen das südafrikanische Regime angeschlossen haben. Sie sind auch ein wichtiger Teil des Befreiungskampfs in Südafrika. In Südafrika kämpfen Frauen seit über 70 Jahren gegen die Unterdrückung von ihrer Rasse, aber auch gegen die Unterdrückung von ihnen als Frauen. Ob der Kampf erfolgreich kann sein, hängt auch von unserer Solidarität ab. Es gibt einen Haufen Möglichkeiten, sich zu solidarisieren. Zum Beispiel, indem man aktiv an der Boykottbewegung mitmacht und wirklich alles boykottiert, was aus Südafrika kommt. Indem man auch den öffentlichen Druck verstärkt und versucht, die Schweizer Regierung und die Schweizer Wirtschaft zu Sanktionen zu bringen, was allerdings sehr schwierig ist. Weil die Schweiz gehört zu den grössten Stützen des südafrikanischen Regimes. Die Schweizer Banken gehören zu den treuesten und grössten Kreditgebern. Also, überprüft eure Bankgeschäfte. Wer mehr wissen will über südafrikanische Frauen, der geht am besten in den Drittweltladen an der Kirchgasse. Dort ist ein Teil des Materials, das wir für die Sendung benutzt haben, erhältlich. Über afrikanische Frauen gibt es sicher auch Bücher im Frauenbuchladen. Die Sendung haben Rita und Sonja gemacht und wir möchten noch allen danken, die uns für das Material zur Verfügung gestellt haben.
Ja, Radio Lora auf 88,1 MHz. Ich muss sagen, mich hat die Sendung persönlich sehr berührt, weil ich bin durch Verwandtschaft ein bisschen mit dem südlichen Afrika verbunden. Ich bin dann gebeten worden von diesen Sendungsmacherinnen, ich soll doch ein bisschen Musik aus Südafrika noch spielen bis am 3, wenn dann die Schweizer Volksmusik anfängt. Diesen Wunsch kann ich leider nicht erfüllen, weil ich selber nicht Sachen habe, die nicht schon gestern und heute schon sehr viel gelaufen sind. Aber ich habe etwas aus Mosambik mitgebracht. Und zwar, Mosambik ist ein Land, das sehr stark abhängig ist, wirtschaftlich, politisch, von Südafrika und wo man eigentlich immer ein bisschen vergisst. Man weiss gar nicht so recht, was in Mosambik läuft. Ich kann einfach sagen, dass Mosambik noch viel mehr Schwierigkeiten hat mit der Armut, mit dem Hunger, wie Südafrika, und dass das dort natürlich auch alles zum grössten Teil zulasten der Frauen geht. Wenn es jetzt darum geht, dass in Südafrika Reformen gemacht werden, vor allem politischer Natur und nicht wirtschaftlicher Natur, So betrifft das auch sehr stark Mosambik, weil Mosambik ist total abhängig wirtschaftlich, weil das aus der Kolonialzeit begründet ist und Mosambik eigentlich nur so quasi Italien ist von Schweiz, Südafrika, wenn man so will. Die Musik, die ich mitgebracht habe, das ist einfach populäre Musik dort. Das erste Stück ist von José Macavele. Ich kenne den nicht selber. Und die Musik ist, ja, eben, man kann sagen, Popmusik. Sie wird ihm sehr oft gehört. Und die Sprache, die sie gesungen ist, ist meistens jetzt auf dieser Platte, die ich habe, Shangana. Das ist eine Sprache, die in einem Gebiet gesprochen wird, wo etwa zweimal so gross ist wie die Schweiz im südlichen Teil von Mosambik, also wo angrenzt an Südafrika.
Bombay, Mugalika. Opu, what's it? Sasha, ich ist der Mama suka und am Bezieger. Papa Daria Kaila Kashawa Mapau. Mala Leum Pomum in Samovil. Atupokao Awa Hansi. Amovu Fama. Auch kann man nicht auf den Saga Sahn. Amo Loga Kabula Mangabula. Villa! Sama Transit Thomas Ubisilwe. Alakanya was a shark.
You could now only seek him. You
want a friend and been done a day. How miss up when a shark? Come up, come up, come up, come up, come up, come
thank you.
Ernstfall brauchen wir alle.
Auch dich. Darum wird auch du Lora Mitglied.
Baschek!
80 14 403 Zürich.
Festgestatzt, aber ein bisschen rassig.